Podcast der Wirtschaftsförderung Oberberg.
Agilität ist eines der Buzzwords unserer heutigen Arbeitswelt. Viele verlangen danach, doch was steckt eigentlich wirklich hinter dem Hype? Sich von einer traditionellen Organisation zu einer agilen Organisation zu entwickeln, ist durchaus ein langer Weg. Und auf diesem Weg müssen nicht nur Arbeitsweisen angepasst werden, sondern auch Kultur und das Mindset der Menschen müssen sich ändern. Ich bin Nicole Breidenbach und im Gespräch mit Gergesh Tesfamariam, Partner und Agilitätscoach der Contio GmbH, klären Uwe Cuget und ich in unserer heutigen Podcast-Folge einige Fragen rund um das Thema Agilität. Hallo Gergesh, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen.
Hallo Uwe, hallo Nicole.
Hallo.
Gergesh, wir haben gerade vor dem Podcast schon so ein bisschen miteinander geplaudert und da sind schon ganz viele Stichworte gefallen, wo wir gesagt haben, behalt's noch für dich, das wird ganz spannend. Erzähl uns doch mal so ein bisschen, wie du zu dem Thema Agilität gekommen bist und was ihr bei der Contio macht.
Also ich ganz persönlich bin zum Thema Agilität gekommen, da ich in der Vergangenheit bei digitalen Unternehmen gearbeitet habe. Also ich sage hier ganz bewusst nicht Startups. Also der gedankliche Unterschied für mich ist, dass ich auch schon in Startups gearbeitet habe. Bei digitalen Unternehmen sprechen wir von Unternehmen, die bereits ein reiferes Produkt haben, die erfolgreich am Markt agieren, wo es eher darum geht, tatsächlich Prozesse aufzubauen und zu wachsen, den zweiten, dritten, vierten, fünften Wachstumsschritt zu machen. Und über mein ehrenamtliches Engagement in der lokalen Startup-Szene im Rheinland kam damals ein großer deutscher Stromkonzern auf uns zu. Und das war für mich so ein ganz dramatisches Auslöser-Event. Ich habe zum ersten Mal für mich realisiert, dass die Art, wie wir an digitalen Unternehmen und Startups arbeiten, die Instrumente, die wir auswählen, die Haltung, die wir an den Tag legen, die ist spannend für andere. Und das im hohen Maße ist die spannend für andere. Das bedeutet, über die ehrenamtliche Tätigkeit ist für mich hat sich der Zugang zu eher klassischen Unternehmen geöffnet. Und die haben dann irgendwann mal gefragt, hör mal, kannst du am Montag bei mir nicht in der Abteilung mal vorbeikommen und erzählen, wie ihr euch da so organisiert? Es gab davor auch ein, zwei, also im Nachhinein kann man sich das ja mal ganz wunderbar zurechtlegen. Es gab davor ein, zwei andere Auslöser, die mir auch aufgefallen sind, also dass Kunden zu uns ins Büro gekommen sind und ganz geflasht waren, welche Instrumente wir benutzen und die Post-its und wie es da aussieht. Und im Nachhinein macht das total viel Sinn. Also offensichtlich gab es da Interesse bei Kunden, bei klassischen Unternehmen, am Markt und irgendwann ist man dann halt quasi fast schon drüber gestolpert.
Das heißt, du bist da so ein bisschen reingeschlittert, mehr oder weniger.
Das stimmt,
ja. So kann man das schon sagen. Und wie muss ich mir das vorstellen? Wie groß ist euer Team und wie genau funktioniert das bei euch, wenn ihr zum Thema Agilität in Unternehmen unterwegs seid?
Vielleicht ein bisschen Kontext herzustellen. Ich weiß nicht, wie oft der Zuhörer, Zuschauer, ich sage Zuhörer wahrscheinlich eher bei einem Podcast, wie er sich mit dem Thema auseinandergesetzt hat. Wir sind keine klassische Beratungsfirma, sondern wir machen Beratung, Training, Coaching. Also wir bedienen die drei Stellschrauben, die man braucht, um diese neue Form der Arbeit zu etablieren im Unternehmen. Das heißt auch, dass wir in ganz unterschiedlichen Kontexten beauftragt werden, in ganz unterschiedlichen Gewerken unterwegs sind. Wir sind im Kernteam 6 Personen. Habe ich vorhin nämlich falsch gesagt. Ja. Grüße an die Imelda, unser neues Teammitglied. Um uns herum gibt es einen kleinen Kosmos aus Freelancern, die häufig eine vertikale oder Spezialkompetenz haben. Es gibt Kollegen und Kolleginnen halt tatsächlich, die sich zum Beispiel ganz exzellent mit gewaltfreier Kommunikation auskennen und das auch wirklich leben. Und das ist dann üblicherweise tatsächlich, man sagt auf Neudeutsch Setup, das ist der Aufbau, mit dem wir Kunden gegenübertreten. Das bedeutet, wenn es um die Breitenkompetenz agile Zusammenarbeit geht, die bilden wir im Kernteam natürlich ab. Das ist quasi unser Kernversprechen. Aber wenn es dann in der Tiefe um eine bestimmte Branchen- und oder Vertikalkompetenz geht, dann bitten wir Freelancer dazu, die uns da unterstützen.
Welche Branchen sind das denn im Schwerpunkt oder kann man das gar nicht festmachen?
Ja, kann man, was aber gar nicht unbedingt, was mein persönlicher Wunsch ist. Also im Schwerpunkt ist es Unternehmen aus der Energiewirtschaft, das klingt immer so hoch, Stadtwerke, also Energieversorger und Unternehmen aus der Finanzdienstleistung, das sind dann Regionalbanken. Mhm. Wann verändern wir Menschen uns oder wann treffen für sich Entscheider halt tatsächlich die Entscheidung, etwas verändern zu wollen? Ich glaube, es ist dann, wenn der Markt es einfordert. Und das sind halt gerade zwei Branchen, wo der Markt es im hohen Maße einfordert. Glaube ich, dass die einzigen Branchen, die ständig und aktiv an Veränderungen arbeiten sollten, ganz offensichtlich nicht. Also lange Zeit hatten wir einen Kunden aus Siegen, ein metallverarbeitendes Unternehmen. Da gab es einfach auf der anderen Seite einen Entscheider, einen erbenden Unternehmensnachfolger, der eine gewisse Sensibilität für proaktive Veränderung mitgebracht hat. Also der hat tatsächlich den Wunsch einfach hatte. Also was wir brauchen auf der anderen Seite ist weniger eine Branchenzugehörigkeit, sondern eigentlich eine gewisse Geisteshaltung, Zukunft aktiv gestalten zu wollen. Und es scheint Menschen in Branchen, wo sich gerade ganz viel verändert und ein Veränderungsdruck da ist, leichter zu fallen, in die Geisteshaltung zu gehen.
Das ist spannend, finde ich, dass du das sagst. Wir hatten ja am Mai zusammen hatten wir einen Fachkraftwerk-Workshop zum Thema Agilität und da war das Bild eigentlich ähnlich. Also wir haben ganz, ganz viele unterschiedliche Firmen aus unterschiedlichen Branchen dabei gehabt. Also nicht so dieses klassische, nur verarbeitend. Es waren auch Dienstleistungsunternehmen dabei, Verwaltung war auch dabei. Und das macht es, finde ich, auch so spannend, da in die unterschiedlichen Materien einzutauchen.
Absolut. Also ich finde es großartig. Ich durfte vor ein paar Jahren bei Konzern Sonar und Sensortechniker tatsächlich in einem Team mitentwickeln. Als Nicht-Ingenieur hätte ich niemals gedacht, dass ich in solchen Produktentwicklungsprozessen mit eingebunden bin. Dann ging es darum, halt tatsächlich Beifang in der Fischindustrie zu reduzieren. Dann gehst du abends nach Hause mit einem guten Gefühl und hast das Gefühl, du hast die Welt sogar so einen Ticken besser gemacht. Und am nächsten Tag sitzt du dann halt tatsächlich auf einer Strategietagung, auf einem Offsite von den Unternehmenslenkern und hast wieder ein anderes Thema. Also ich persönlich finde den Kontextwechsel gerade spannend und bin da immer sehr dankbar dafür, dass es den auch gibt.
Eine Sache musst du uns aber jetzt noch erklären. Klar. Im Vorgespräch hast du gesagt, warum euer Unternehmen so heißt, wie es denn heißt. Erklär das doch bitte nochmal.
Ich habe erzählt, dass wir Contio heißen und das ist ein Lehnsbegriff aus dem Lateinischen. Und es gab früher im alten Griechenland ja das Konzept der Demokratie schon. Und damals sind immer Menschen, Bürger, leider nur Vollbürger, da müsste man da vielleicht noch arbeiten, zusammengekommen, um gemeinsam strategische Entscheidungen zu treffen. Die Geisteshaltung, die wir bei Contio, ja, wofür wir stehen in meinem Verständnis, ist, dass viele von den Entscheidungen, die in der Vergangenheit der Prokurist, der Geschäftsführer, der Bereichsleiter getroffen haben, dass die immer häufiger nach unten wandern, dass Mitarbeiter immer eine höhere Entscheidungskompetenz bekommen. Und das aus einem ganz pragmatischen Grund. Ich möchte als Entscheider heutzutage die Verantwortung auf mehr Schultern legen und muss es auch, wenn man sich Prozesse anschaut. Ich habe vorhin Energieversorger erwähnt. Vor 20 Jahren war es so, dass du 1 bis 2 Softwareprodukte benutzt hast bei einem Energieversorger, um Menschen wie uns, also Endkunden, eine Abrechnung zu erstellen. Heute hast du bei einem großen Energieversorgungsunternehmen 50 verschiedene Softwareprodukte am Start, um für die Kunden eine Abrechnung zu erstellen. Das heißt, ich brauche da Mitarbeiter, die sich wirklich auskennen, die Zusammenhänge verstehen, die auch bereit sind, Entscheidungen zu treffen, weil es nicht mehr möglich ist, jede kleine Entscheidung einen Abteilungsleiter oder Bereichsleiter treffen zu lassen. Und Hand aufs Herz, im besten Fall will ich das als Geschäftsführer auch gar nicht, sondern ich möchte vielleicht auch mal Urlaub machen und möchte halt vielleicht auch mal Vertrauen in der Form leben, dass ich das gute Gefühl habe, dass auch meine Kollegen Verantwortung übernehmen.
Das klingt sehr interessant. Du sprachst jetzt gerade vom Thema Strategie, langlaufende Strategien. Nimm doch mal mich bitte und auch unsere Zuhörer mit. Was bedeutet denn eigentlich Agilität? Also auf diese Frage stoßen wir immer wieder, weil wir auch häufig hören, dass Unternehmen uns rückmelden, ja, ich mache doch schon viele Besprechungen. Wie würdest du Agilität so kurz definieren?
Ich fange mal mit dem umgekehrten Weg an, wenn ich sage, was Agilität nicht ist. Ich zitiere damit meine Kundin von einem großen deutschen Markt, die meinte nach einem 2-tägigen Workshop, bevor diesem Workshop dachte ich, ist Agilität ein Begriff, aus der Pflege ist und beschreibt die Bewegungsfähigkeit meiner Oma und oder halt tatsächlich von älteren Menschen. Das ist Agilität nicht, aber wo es gar nicht so weit hergegriffen ist. Agilität oder Business-Agilität, wie es im Fachjargon richtig heißt, beschreibt die Anpassungsfähigkeit und Leistungsfähigkeit einer Organisation. Das bedeutet, wenn man uns Unternehmen anschaut, dann wäre Agilität das proaktive Anpassen auf veränderte Umweltbedingungen, auf Veränderungen und Wandel. Das haben in meinem Verständnis Unternehmen auch lange gemacht, bevor es diese englischen, japanischen und oder halt tatsächlich lateinischen Fachbegriffe gab, die in die deutsche Sprache eingesickert sind. Früher hatten wir es unternehmerisches Denken und Handeln genannt. Aber was man feststellt, vor allem wenn Unternehmen größer werden, ich habe es damals selbst miterlebt gehabt, das eigene Unternehmen auch damals auf mehrere Mitarbeiter angestoßen ist, wie die Kommunikation und Absprache auf und sich erhöht hat. Bei Kunden durfte ich miterleben, was passiert, wenn aus einem Mitarbeiter 15 geworden sind. Die kriegt man noch ganz gut gemanagt. Bei 50 geht es dann schon los, dass man über eine zweite Hierarchieebene und dritte Hierarchieebene nachdenken muss. Und sukzessiv baut sich halt tatsächlich so ein Overhead, also so eine Aufbauorganisation auf. Und dann fängt es immer schwieriger, tatsächlich die Prozesse anzupassen, den Fokus auszurichten und wirklich Wertschöpfung für Kunden zu betreiben. Das hängt so ein bisschen von der Lebenswirklichkeit von dir, lieber Zuhörer, wahrscheinlich ab, in welchem Umfeld du dich bewirkst. Aber ich glaube, jeder kennt das auf der Konsumenten- oder auf der Nutzerseite, wenn er mal versucht, bei einem der großen Telekommunikationsprovider mal eine Änderung des Vertrages durchzusetzen, wo du denkst so, boah, Heidi Weidi, was habt ihr gegen mein Geld und meine Kundenbeziehung? Es wirkt fast so, als ob die mich, also wir kriegen bald ein neues Büro und ich versuche wieder eine Standleitung zu bekommen bei einem der Provider. Es wirkt fast schon so, als ob die was gegen mich persönlich haben. Und sowas. Also ja. Mit jedem Anruf habe ich das Gefühl, dass sie aktiv Geschäft verhindern. Und Agilität wäre genau halt tatsächlich proaktiv dem entgegenzuwirken, zu überlegen, hey Moment, wenn ich doch einen Kunden habe und ich möchte den als Kunden behalten, wie kann ich denn die Kontaktpunkte und das Gesamterlebnis für ihn so quasi so ganzheitlich denken und in der Organisation so verändern, dass es wertschätzend ist. Und
das heißt also, Agilität heißt nicht zwingend, ich mache etwas nur schneller, sondern ich mache es strukturierter, weil ich Prozesse aufbaue, die innerhalb des Unternehmens verständlich sind und im Idealfall auch für meine Kunden verständlich sind, so dass ich also ja besser kommunizieren und besser arbeiten kann. Ist das richtig?
Ja. Ich würde jetzt eine musterhafte Definition geben. Vielleicht kann man die ja aus dem Podcast oder aus dem Gespräch mitnehmen, damit man auf jedem Treffen von Mitunternehmern eine mustergültige Aussage hat. Agilität ist für mich halt tatsächlich bestehend aus harten und weichen Faktoren eines Unternehmens. Und diese harten Faktoren, damit meine ich Strategie, System und Struktur, und die weichen Faktoren wie die Fähigkeiten der Gesamtorganisation, die Fähigkeiten der Mitarbeiter, den Arzt zu führen, so zu verändern, dass sie fortlaufend wertschöpfend für den Kunden ausgerichtet sind. Letztendlich wirken die harten und weichen Faktoren auf die Unternehmenskultur, die in meiner Verständniswelt eher eine Konsequenz daraus ist, aus den harten und weichen Faktoren. Ich habe es gerade schon gesagt, das sind harte und weiche Faktoren, die stehen im Austausch zueinander. Das bedeutet, die Unternehmensstrategie definiert auch ein bisschen die Leute, die ich mir auswähle, letztendlich auch den Führungsstil. Und da gilt es, die Stellschrauben so zu verändern, dass es einfach besser läuft, dass es schneller läuft und dass es halt tatsächlich freudvoller läuft.
Mal eine provokative Frage. Jetzt würden wahrscheinlich sehr viele Geschäftsführungen sagen, ja Mensch, ich mache das seit Jahrzehnten und ich hatte doch immer schon das Bestreben, ja möglichst viel Gewinn zu machen, ein gutes operatives Ergebnis zu erzeugen. Was ist denn das jetzt für ein neues Spielzeug? Brauche ich doch nicht, weil meine Ergebnisse stimmen doch. Würdest du da widersprechen?
Ich würde da wahrscheinlich nicht widersprechen. Also wem soll ich denn eine Gewinn- und Verlustrechnung halt tatsächlich anders interpretieren, als sie dasteht? Das sollten Sie dann wahrscheinlich mit dem Steuerberater und Wirtschaftsprüfer diskutieren. Das sind normalerweise auch nicht unbedingt die Adressaten, die wir ansprechen und die auf uns zukommen. Also wenn du selber kein Bewusstsein oder Sensibilität hast dafür, dass gerade bei dir etwas herausfordernd läuft, dann kommst du normalerweise halt tatsächlich auch nicht auf ein Agile-Coaching-Haus zu. Und das ist auch vollkommen legitim. Du kommst auf uns zu, wenn du merkst, dass wenn die Mitarbeiter durchs Werkstor kommen, dass sie nicht mehr so lächeln, so wie es früher mal war, dass die Anzahl an Bewerbungen, die du früher noch hattest, und bei uns im Bergischen, ich lebe ja privat hier, gibt es ja ganz viele Unternehmen, die gefühlt hat tatsächlich 20% des Dorfes hat tatsächlich früher unter dem Arbeitsvertrag hatten. Wenn du merkst halt tatsächlich, dass sich immer mehr oder immer weniger Menschen halt tatsächlich bei dir bewerben, du kommst auf uns tendenziell zu, wenn du merkst, dass die Mitarbeiterfluktuation sich erhöht. Du kommst auf uns zu, wenn du merkst, dass Marktanpassungen, die für dich ganz logisch sind als Unternehmer, von der Organisation viel zu langsam umgesetzt werden. Also wenn du Marktchancen halt tatsächlich schleifen lässt. Du kommst auf uns zu, wenn du vielleicht sogar feststellst, wenn es fast schon ein Ticken zu spät ist, dass du eine Umsatzreduktion hast und das vielleicht sogar mit einer Kombination mit einer Gewinnreduktion. Das sind eher so die Menschen, die halt tatsächlich auf uns zukommen. Also wenn es einen konkreten Anlass gibt, allen anderen, die jedes Jahr Bestzahlen schreiben, es gibt eine Redewendung. Also wir müssen gerade bei uns vielleicht das Dach machen oder vielleicht nicht. Und dann fällt mir eine ganz wunderschöne Redewendung ein. Naja, das Dach repariert man ja eigentlich am besten im Sommer. Kriegst du die besten Preise bei deinem Dachdecker und hast auf der anderen Seite halt die schönste Auswahl. Zumindest ist es bei uns halt tatsächlich so. Du kannst natürlich auch im Winter reparieren und die meisten Menschen tun das auch. Erst im Herbst wahrscheinlich, Winter. Nur also erst, wenn du es halt tatsächlich merkst. Aber ich würde jedem empfehlen, halt tatsächlich im Sommer zu agieren.
Das ist ja immer so. Wenn die Schmerzpunkte am größten sind, dann fängt man an hinzuschauen, was ist denn da eigentlich passiert und was können wir jetzt tun? Jetzt hast du gerade schon so ein paar Schmerzpunkte genannt, warum die Unternehmen kommen. Jetzt haben wir ja hier immer doch so den Fokus auf die oberbergischen Unternehmen. Kannst du so zwei, drei Sachen benennen, die sich so häufen? Also was so wirklich Themen sind, wo man weiß, okay, da müssen wir jetzt einfach mal ran. Da muss man vielleicht auch tatsächlich einen ja, Transformationsprozess, ist vielleicht zu hochtrabend, aber da muss sich irgendwas wandeln in den Unternehmen. Kannst du da bestimmte Sachen ausmachen?
Ich glaube, die häufigste Rückfrage oder die Perspektive, die Führungskräfte oder Entscheider mit uns teilen, ist, ich habe das Gefühl, dass wir als Team, wir als Abteilung, wir als Bereich überlastet sind. Also dass quasi mehr Anfragen aus den Fachbereichen, dass mehr Anfragen halt tatsächlich von Kunden kommen, als wir abgebildet bekommen. Also da geht es meistens um Effektivität und Effizienz. Das ist, glaube ich, so der häufigste Treiber, dass man macht so, hey, und da vielleicht eine Brücke zum Uwe, das ist dann vielleicht auch manchmal eine Ausprägung von wirtschaftlichen Erfolg. Also dass man personell wächst, dass man in der Absatzzahl tatsächlich wächst und dass man dann merkt so, ey krass, so kann es aber nicht weitergehen. Also viele von den Unternehmen, die wir hier im Oberbergischen haben, basieren darauf, dass einige wenige Spieler ganz hervorragende Leistungen erbringen. Da brauche ich, glaube ich, nicht BWL für studiert zu haben. Das ist halt oft nicht gesund. Also da ist es ehrlicherweise keine 20-80, sondern eine 10-90 Aufteilung. Ich möchte eigentlich halt als Unternehmer eine Organisation gestalten, wo viele Menschen sich in die Selbstverantwortung begeben und Verantwortung übernehmen.
Würdest du sagen, wir sprechen sehr viel über Mitarbeitende, würdest du sagen, dieses Konzept der Agilität lohnt sich erst, in Anführungszeichen, lohnt sich erst ab einer gewissen Unternehmensgröße, dass zum Beispiel der klassische Handwerksbetrieb mit 3, 4, 5 Mitarbeitenden sagt, das ist nichts für mich, das macht erst Sinn im Industriebetrieb mit 50 Mitarbeitenden. Wie würdest du das einschätzen?
Berechtigter Punkt, das auf Mitarbeiter festzumachen. Ich glaube, es kommt auf Mitarbeiter in der Kombination der Branche an, also der Tätigkeiten bei einem Handwerker. Ich hoffe, auf Holz geklopft, dass es auch in den nächsten Jahren im Handwerk so gut läuft, wo ich 10 Mitarbeiter habe und die Auftragsbücher sind voll und die sind im Halbstundentakt beim Kunden. Da wäre vielleicht eine agile Haltung schön, dass der Mitarbeiter halt tatsächlich nicht ungehalten reagiert, wenn es Veränderungen auf mich zukommen, die einfach auf uns zukommen. Aber da würde ich sagen, da ist die Dringlichkeit, mit agilen Instrumenten zu arbeiten, nicht ganz so hoch. Also bei welchen Tätigkeiten merken wir, dass wir besonders viel in die Wertschöpfung einfließen lassen können? Das sind Abteilungen, die eher auf weiche Weise Dinge, also sowas wie Projekte und oder halt tatsächlich IT, die halt tatsächlich auf weiche Weise Wertschöpfung betreiben, die in der Zusammenarbeit durch Zusammenarbeit und durch Austausch einen wesentlichen Teil der Wertschöpfung betreiben. Das heißt, da kann ich schon durch eine Veränderung des Terminplans, durch eine Verbesserung halt tatsächlich von Zusammenarbeitsprozessen viele, viele Prozent Wertschöpfung leisten.
Okay, also du würdest sagen, man muss es individuell betrachten, wo es passen könnte. Man hört ja auch immer wieder von Schlagworten wie Scrum, Kanban und Ähnliches. Das verunsichert auch viele. Also würdest du sagen, das sind alles Werkzeuge, mit denen muss man sich vielleicht mal beschäftigen, aber das ist gar nicht die Grundlage von Agilität, sondern es geht tatsächlich auch vielleicht ganz oldschool darum, mal erstmal meine Strukturen anzuschauen.
Du hast ja eigentlich die Frage schon beantwortet, mit einer Aussage dahinter gesetzt, sehe ich genauso. Also es sind Werkzeuge und manchmal machen die Werkzeuge total viel Sinn, aber letztendlich geht es eigentlich um die Haltung, die dahinter steckt und die Grundidee, dass man sagt, naja, anstatt einen großen Prozess, eine große Produktentwicklung über 2 Jahre zu gestalten, reduzieren wir die auf einen Arbeitszyklus, der auf 1 Monat runtergebrochen ist und dann machen wir das, was viele von uns wahrscheinlich als gesunden Menschenverstand wahrnehmen, wir planen kurzzyklisch, wir arbeiten kurzzyklisch und dann reflektieren wir kurzzyklisch. Und während das total dem gesunden Menschenverstand, dem unternehmerischen Grundverstand hat tatsächlich entspricht, scheint es doch in mittelgroßen und großen Organisationen unglaublich schwer zu sein, kurzzyklisch zu planen und das umzusetzen. Also ja, es sind Werkzeuge, total sinnvoll, kommt auf den Kontext an. Ganz egal, ob es japanische Schlagworte sind oder englische Schlagworte, das ist gar nicht so kriegsentscheidend. Die Frage ist immer nach Verwendbarkeit, Nutzbarkeit. Also passt das in den Kontext, in den du dich gerade bewegst?
Angenommen jetzt, Nicole und ich, wir hätten ein Unternehmen. Wir haben 20 Mitarbeitende. Wir finden das Thema Agilität total spannend und toll. Wir wissen aber nicht so richtig, wie wir da anfangen. Jetzt rufen wir dich an und sagen, gib uns doch bitte mal einen sanften Stoß in die richtige Richtung. Wie fangen wir an? Was würdest du empfehlen?
Das ist eine sehr gute Frage und ich denke kurz drüber nach.
Wir gehen aber davon aus, dass wir schon total agil sind. Also würde ich jetzt einfach mal so sagen, dass wir diverse Methoden durchaus schon im Petto haben und wir aber vielleicht auch so ein bisschen den Input haben wollen, also ist das tatsächlich Agilität? Ja, oder ist das was ganz anderes? Und wie kann ich das vielleicht auch so mit dem Team leben? Welche Möglichkeiten gibt es da?
Also da gibt es tatsächlich bei uns den Agile-Check, also das bedeutet eine Bestandsaufnahme, hätten wir es wahrscheinlich auf Deutsch auch nennen können, dass wir am Anfang reinhören und versuchen zu verstehen. Und deswegen habe ich auch gerade gezögert. Es kommt ein bisschen darauf an, aus welcher Richtung halt tatsächlich eure Notwendigkeit kam. Habt ihr das Gefühl, dass A, B oder C hat tatsächlich zutrifft, dass eure Projektaufgaben zu langzyklisch sind, dass die Mitarbeiter weniger freudvoll und weniger leidenschaftlich sind? Habt ihr das Gefühl halt tatsächlich, dass ihr vielleicht nicht die Art von Qualität tatsächlich ausliefert, die ihr glaubt ausliefern zu müssen, und oder habt ihr das Gefühl, dass ihr einfach zu wenig leistet? Also das wären so vier Himmelsrichtungen, und das wäre die wesentliche Frage, wo man damit anfängt. Was ich aber wirklich vielen Menschen und allen Menschen empfehlen kann, ist das Wort Business Agilität, ganz wunderbar googelbar, und da gibt es ganz fantastische YouTube-Videos und Bücher dazu. Und es gibt ganz viele Einsteigerbücher, die ich auch empfehlen kann. Eins davon heißt, jetzt muss ich kurz über den Titel lang, Klaus Leopold ist der Autor, und ich glaube, sein Subtitel ist, warum Scrum nichts mit Business Agilität zu tun hat. Sehr empfehlenswertes Buch, auch sehr leichtgängig zu lesen, ich glaube nur 100 Seiten in Prospektform. Und da spricht er vor allem von einer Sache, tatsächlich von dieser End-to-End-Verantwortung, die du als Unternehmer hast. Also es bringt eben nicht so viel, nur eine Abteilung oder einen Bereich hat tatsächlich zu agilisieren, sondern mit dieser Haltung zu sagen, hey, guck mal, da vorne ist unser Kunde, hier ist unser Gesamtprozess, und jetzt lass uns mal schauen, dass wir ein noch schöneres Ergebnis orchestrieren.
Das würde ja aber bedeuten, dass man so dieses Konzept Agilität eigentlich über alle, sag ich mal, Unternehmensbereiche auch überstülpen müsste. Mhm. Ich habe da jetzt gerade spontan ein Gespräch mit einem Oberberger Unternehmen auch im Ohr, wo das zumindest grenzwertig gesehen wurde. Also da war dann tatsächlich die Aussage, ja, also in dem Bereich kann ich mir das gut vorstellen, vielleicht so Personalmarketing, aber dann, wenn es so in den technischen oder in den Produktionsbereich geht, da sehe ich das ja überhaupt nicht. Macht das denn Sinn, in einem Unternehmen nur teilweise agil zu arbeiten, oder lässt man es dann lieber?
Was üblicherweise nach diesem Check bei uns passiert ist, dass wir genau das, diesen Zielraum mit Unternehmen definieren. Ich glaube, es gibt nicht die Business, es gibt nicht den Agilitätszustand im Absoluten, sondern die Frage ist halt, abhängig von der Branche, in der ich mich befinde, wie viel Agilität brauche ich? Mache ich Spezialanlagenbau oder baue ich Software? Das wäre so eine Grundfrage, die man sich stellt, wie kurzzyklisch halt in meiner Branche, in meinem Kontext geplant werden darf. Ja, es macht total viel Sinn. Im Zweifel macht es vielleicht auch Sinn, das einfach nicht Agilität zu nennen, sondern Organisationsentwicklung und oder halt tatsächlich neue Strategie, damit es vielleicht so ein bisschen diesen Nimbus von Sneakern, Großstadt, New York, Paris, London verliert und vielleicht näher ranrückt an dem, was, glaube ich, vor 100 Jahren ganz viele von Unternehmensgründern schon gemacht haben, pragmatisch halt tatsächlich Lösungen für den Markt und für den Kunden zu schaffen, also kundenzentrisches Denken und Handeln.
Und das ist, glaube ich, so ein Thema, ganz viele machen Agilität in der Praxis, setzen agile Methoden auch ein, bezeichnen das einfach nur anders. Und wenn ich jetzt sehe, bei unserem Workshop, den wir hatten, also war das ja auch so ein O-Ton. Ach so, ich habe mir das irgendwie ganz anders vorgestellt, was Agilität ist. Irgendwie habe ich das immer bei IT verordnet und in dem technischen Bereich, aber eigentlich mache ich das ja hier im verwaltenden Sektor auch. Und ich glaube, da ist manchmal einfach auch eine ganz andere Vorstellung davon bei den Unternehmerinnen und Unternehmern. Was fange ich damit an? Wo setze ich das um? Wo muss es vielleicht auch gar nicht sein? Also es gibt bestimmt auch Projekte, wo man nach klassischen Methoden einfach verfahren kann und vielleicht auch sollte.
Ja. Der Kontext, in dem ich klassische Methoden üblicherweise Kunden empfehle, ist, wenn ich Prozesse habe, die einfach und transparent sind. Wenn ich eine Reisenkostenabrechnung habe, dann brauche ich da keine agilen Methoden. Wenn ich die Anlagenbuchhaltung betrachte, dann brauche ich da nicht unbedingt. Ich möchte eine agile Haltung haben, also dass die Menschen halt tatsächlich in der Abteilung gedankliche Veränderungen mitgehen, dass sie fokussiert arbeiten, dass sie wertschätzend und mutig halt tatsächlich sind. Aber ich brauche nicht zwangsläufig halt tatsächlich Abteilungen, die vielleicht einen geradlinigen Prozess haben, also wo A zu B zu C führt, brauche ich nicht unbedingt halt tatsächlich einen agilen Kontext zu setzen, agile Werkzeuge zu. Also von daher, wir nennen das agilen Reifegrad. Und Teil halt tatsächlich von so einer Auftragsklärung ist zu verstehen, in welcher Wirklichkeit sich der Kunde bewegt. Ich habe vorhin den Spezialanlagenbau genannt. Die bauen ja schon Lösungen für Kunden spezifisch. Die wissen ziemlich genau halt tatsächlich, dass es keine One-Size-Fits-All, glaube ich, heißt auf Englisch, Lösung gibt. Aber es gibt auch einfach Branchen, die seit 100 Jahren ein Produkt an die Macht gebracht haben und wirtschaftlich ganz hervorragend funktionieren. Mir fällt spontan leider kein Beispiel ein. Das stimmt nicht ganz, aber das möchte ich jetzt vielleicht gar nicht unbedingt nennen. Nur ist ein bekannter Unternehmer, die machen, glaube ich, seit mehreren hundert Jahren gefühlt dasselbe Produkt. Nur ist also, da wird halt seit immer schon irgendwie Stahl veredelt. Da hat sich vielleicht irgendwie das Becken ein bisschen verändert, das ist größer geworden und das Ding ist jetzt weniger gefährlich, aber da wird seit hunderten von Jahren irgendwie auf dieselbe Weise Wertschöpfung betrieben.
Also ich glaube, das ist etwas sehr Wichtiges, was du sagst, dass auch Mitarbeitende keine Angst haben müssen. Jetzt kommt die Geschäftsführung mal wieder mit einer neuen Idee und wir müssen alles auf links drehen. Wir haben doch ganz ordentlich hier gearbeitet. Das heißt, du hast eben gesagt, man muss sich mal die Prozesse ein bisschen angucken, die es im Unternehmen gibt. Und es gibt auch Dinge, die funktionieren einfach gut. Warum sollte man sie dann ändern? Ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher Punkt, dass man eben auch den Kolleginnen und Kollegen nicht das Gefühl gibt, ihr habt jetzt alle viel zu langsam und schlecht gearbeitet und darum drehen wir das Unternehmen total auf links. Damit einhergeht aber auch, glaube ich, dass Führung ja auch einen agilen Ansatz im Kopf haben muss. Wenn wir jetzt mal von der Geschäftsführung weggehen, sondern sagen wir mal Ebenen darunter. Was würdest du sagen, ist so ein klassisches Merkmal agiler Führung?
Also ich gehe den Punkt, wir haben ja vorhin über die weichen Faktoren und Führungsstil hat tatsächlich, Fähigkeiten und Fertigkeiten einer Organisation sind die zwei wesentlichen Punkte. Ich glaube, die Herausforderung ist, wenn du als Bereichsleiter in einem mittelgroßen oder großen Unternehmen arbeitest, wenn du als Geschäftsführer von einem Unternehmen arbeitest, aber vielleicht noch Gesellschafter über dir hast, du wirst sehr häufig an Output gemessen. Das bedeutet, wie viele Stückzahlen wurden produziert, wie viele Projekte wurden abgearbeitet, wie viel Umsatz wurde erwirtschaftet. Und das lässt dir wenig Handlungsspielraum. Da hast du eine Excel-Tabelle, die einmal die Woche, einmal im Monat hat tatsächlich mit den Gesellschaftern und oder hat tatsächlich mit dem am obersten Führungsteam austauscht. Und die finden alle anderen Themen total wichtig. Auch dieses Ding mit Agilität finden die total wichtig und Nachhaltigkeit finden die total wichtig. Aber wenn doch das einzigste Maß für deinen Erfolg und für deinen Misserfolg, vielleicht sogar noch für deine persönliche Vergütungsstruktur, diese Excel-Tabelle ist, die du einmal die Woche hochschickst, dann wird es schwierig, mich abzuholen und mich halt tatsächlich davon zu überzeugen, dass diese Veränderung so eine hohe Relevanz für mich als Unternehmer und Unternehmen hat, dass wir die gemeinsam gestalten. Das heißt, das findet auf verschiedenen Ebenen statt. Und eine von dieser Ebene ist, dass ich das Management bei in, wie es auf Neudeutsch heißt, also klare Signale vom Unternehmer und von den Gesellschaftern brauche, dass das Thema von denen so wichtig eingeschätzt wird, dass sie dem ganzen Raum und Zeit dafür geben. Und unter anderem halt tatsächlich auch die Erwartungen gegenüber der zweiten, also den Bereichsleitern, Abteilungsleitern halt tatsächlich gegenüber signalisieren. Und das ist eine ganz hervorragende Ausgangslage. Also in dem Moment, in dem ich als Entscheider klar signalisiere, ich glaube, wir sollten das tun, ich will das tun, wir können das auch tun, wir dürfen das auch tun.
Ich habe ja bei uns hier im Team so mehr oder weniger den Hut auf Fachkräftesicherung, Entwicklung, Personalsuche, alles, was so in diesem Bereich reinzählt. Und da kommt ja ganz häufig dieses Thema, ja, wir müssen unser Unternehmen mit einer Marke platzieren, Arbeitgebermarke. Und dann kommt irgendwie auch immer so das Thema Agilität. Wir müssen agil sein. Wie können wir das aber nach außen hin transportieren? Wie können wir das den nachkommenden Generationen auch glaubwürdig vermitteln, dass wir tatsächlich agil arbeiten, agil auch leben? Hast du da ein paar Tipps, ein paar Anhaltspunkte, wonach man sich da ausrichten kann?
Ich glaube, der absolute Geheimtipp, jetzt bitte genauer zu hören, ist, es wirklich auch zu tun und zu leben, sodass die Mitarbeiter, die immer im Betrieb sind, also ich lebe ja selber hier im Oberbergischen und irgendwie weiß jeder auf jeder Gartenparty, welcher Arbeitgeber wie vergütet und wie es halt tatsächlich genau ist. Und dann gibt es ein ganz klares Ranking, bei wem man halt tatsächlich gerne arbeiten möchte und nicht arbeiten möchte. Das bedeutet, ich glaube, die Strahlwirkung nach außen ist, auf Webseiten zu erwähnen, Preise dafür zu bekommen, vielleicht sogar an Büchern mitzuarbeiten oder Fallstudien zu veröffentlichen, ist total sinnvoll und das ist auch richtig. Ne, das signalisiert auf meinem Marketing Vorlesung 3 ganz wunderbar aufgepasst hat. Aber da gab es noch diese eine Sache, manchmal nannten wir es Word of Mouth. Die Mitarbeiter, die 20 Mitarbeiter, die bei dir arbeiten, die 50 Mitarbeiter, die 2000 Mitarbeiter, die bei euch in den Betrieben arbeiten, die reden ja miteinander. Und den, glaube ich, ganz klar hat tatsächlich einen Vortrieb zu signalisieren, dass es vorwärts und aufwärts geht. Das ist der schönste Schlüssel. Und das wird sich auch so weitertragen.
Das heißt, Kommunikation ist so ein Schlüssel. Wie packe ich das als Marketingabteilung denn aber dann an, Agilität auch mittels Kommunikation zu leben? Ja. Also wie kann das praktisch aussehen?
Das ist eine gute Frage. Ich würde es mal weiterfassen als Employer Branding, wenn das für dich okay ist. Also unsere Counterparts sind üblicherweise am ersten Schritt, das habe ich erwähnt, die Menschen, die den Zielraum definieren. Also das bedeutet die erste und zweite Führungsebene. Aber die wirst du die nächsten 6 Monate, 9 Monate, 12 Monate im Projekt nicht so häufig antreffen. Das ist auch wenn es strategische Aufgabe ist, ist nicht die Idee, dass man operativ Woche für Woche an Meetings teilnimmt und Maßnahmen umsetzt. Sondern das sind dann Menschen, häufig aus unterschiedlichen Bereichen, unterschiedlichen Abteilungen, die aktiv an dem Thema arbeiten. Da ist eine der Wesenaufgaben Kommunikation. Und da nutzt man gerne all das, was die interne und externe Kommunikation hergibt. Das Wichtigste sind, Jetzt wird es ganz klassisch, Infoveranstaltungen. Also nehmt ein Mikrofon in die Hand, geht in die Aula, in das Foyer, in die Werkshalle und macht das, was ihr wahrscheinlich auch schon vor 100 Jahren machen durftet. Sprecht mit den Mitarbeitern. Mhm. Informiert transparent über den Veränderungsprozess, der partizipativ gestaltet wird. Und das wäre so Schlüssel Nummer eins. Schlüssel Nummer zwei ist, bei vielen Organisationen gibt es unglaublich viele Showfixe, Team-Meetings, Abteilungsrunden. Das bedeutet, das zweitwichtigste Instrument, als global zu kommunizieren, also einer zu viel, ist so in die Abteilungen reinzugehen, in die einzelne Showfixe reinzugehen. Und zwar aus dieser Projektsteuerungsgruppe, aus diesem Transitionsteam und den Leuten halt tatsächlich aktiv transparent zu machen, welche Angebote man gerade geschaffen hat und welche man noch schaffen möchte. Und das wäre tatsächlich schon Tipp Nummer zwei. Tipp Nummer drei ist visuelle Kommunikation in allen vielen Formen. Also wenn ihr mit Unternehmen zusammenarbeitet, die gerade was macht, dann seht ihr es vielleicht, dass Plakate, das schwarze Brett zugehangen ist, dass überall coole Sticker auf dem Boden kleben, was auch immer. Aber es ist vor allem die direkte Kommunikation, also einer zu viel in Form von einem Mikrofon, einer Infoveranstaltung oder halt tatsächlich die Veranstaltungen, die das Team sowieso hat, also quasi dahin zu gehen, wo sie sowieso sitzen.
Das ist ja auch eher eine Oldschool-Kommunikation. Also eine Person stellt sich hin und spricht mit einem Mikro zu den anderen oder in einem Austausch. Wie passt das zu diesem ganzen Trend der Digitalisierung? Also gefühlt muss man, wenn man agil, hip und modern ist, sein Unternehmensleben auf Instagram und was weiß ich, wie das alles noch heißt, darlegen. Würdest du sagen, das sind gar nicht so richtig die Kommunikationskanäle? Also macht es nicht unbedingt Sinn, im Intranet oder auf LinkedIn zu posten, wir sind jetzt agil und die eigenen Mitarbeiter kriegen das gar nicht so mit? Also ist jetzt ein bisschen überspitzt formuliert, aber ich hoffe, du weißt, worauf ich hinaus will.
Total. Also kommt wahrscheinlich auf die Branche an. Wir sind jetzt, also wenn ich von Regionalbanken, von produzierenden Unternehmen oder von der regionalen halt tatsächlich Energieversorgung sprechen, das sind die Mitarbeiter einfach nicht so häufig auf Insta. Also die sind eher in meinem Alter oder älter. Dann werden die wahrscheinlich eher auf Facebook, wenn die überhaupt halt tatsächlich auf irgendeinem Medium sind. Es geht darum, dass wir dahin gehen, wo die Menschen sich austauschen, wo sie wirklich sind. Von daher, ich hätte nichts gegen Facebook, aber ehrlicherweise ist es häufig auch nicht das Intranet. Ich weiß nicht, ich habe viele Jokes in der Vergangenheit drüber gemacht. Ich hoffe, keiner von euch verdient sein Geld mit Intranet und Extranet-Lösung. aber also da habe ich am besten Fall tatsächlich Menschen, die vielleicht freundlicherweise mitlesen, was die interne Kommunikation da veröffentlicht. Und dafür funktioniert das auch ganz gut. Aber dann entstehen ja ganz selten irgendwie Austausch und Dialog. Also die Kernaussage von der Aussage davor war, wir gehen dahin, wo die Mitarbeiter sind. Und wenn sie halt tatsächlich Showfixe sind, sind sie Showfixe. Wenn sie auf Infoveranstaltungen sind, sind sie auf Infoveranstaltungen. Ich weiß nicht, ob ich das als hip oder nicht hip wahrnehmen würde, aber wirkungsvoll. Und das ist so der Schlagwort, nach dem wir suchen, unsere Wirkung zu entfalten und dann dahin zu gehen, wo unsere Kunden oder unsere Nutzer sind.
Du hast da gerade auch dieses Wort Transparenz häufiger benutzt. Das hatte ich jetzt im Zusammenhang mit Agilität gar nicht so vor Augen. Aber wenn ich dich reden höre, scheint das ein ganz zentrales und wichtiges Element zu sein, in agilen Prozessen transparent zu arbeiten.
Absolut. Bei Veränderungen in der Organisation machen wir es ja so, dass wir die Mitarbeiter einbinden. Und die Aussage von uns wäre auf einer Infoveranstaltung, hey Leute, wir befinden uns auf einer gemeinsamen Reise, die möchten wir gemeinschaftlich gestalten. Und dann wäre Transparenz herzustellen über den Prozess, also den Weg, den man gemeinsam beschreiten möchte, auch dass man vielleicht noch nicht jede Abzweigung kennt und noch nicht jeden Haltepunkt davor definieren kann, der erste Schritt. Denn gerade mit dieser Form von Ehrlichkeit und Transparenz kann man den Leuten überhaupt die Möglichkeit geben, partizipativ, wie es so schön heißt, also wirklich mitgestalterisch tätig zu werden. Macht den Leuten transparent, dass wir noch nicht ganz wissen, halt tatsächlich, wie wir in 2 Jahren hier zusammenarbeiten, aber dass wir das gemeinschaftlich gestalten wollen und dass wir dich und dich brauchen, um das möglich zu machen. Der Grund, warum, du hast es vorhin genannt, ich glaube, du hast es nicht ganz so explizit ausgeformuliert, aber ich bin ja oft in Organisationen, die sagen, ach, schon wieder was. Und du hast dann sprechen die davon, dass sie vor 15 Jahren irgendwie Total Quality Management, weil der irgendjemand aus der Geschäftsleitung hat tatsächlich was von Black Belts und Total Quality Management was gehört hat. Vor 10 Jahren war es dann irgendwie dieses Lean Manufacturing, weil der japanische Mutterkonzern irgendwie ja, Lean Manufacturing eingeführt hat. Ich sage nicht, dass irgendeiner halt tatsächlich der Gedankenwelten, die davor da waren, irgendwie per se schlecht waren. Die haben ja oft logische und nachvollziehbare Gedanken. Nur die Einführung ist oft fragwürdig gewesen. Und fragwürdig in einem Kontext, ich habe die Mitarbeiter nicht mitgenommen. Ich muss und darf, glaube ich, im Jahr 2023 nicht mehr erwarten, dass die Leute heutzutage blind alles mitgehen, weil sie sagen, hey, guck mal, das ist mein Arbeitgeber und der überweist mir am Ende des Monats Geld. Deswegen werde ich halt tatsächlich in blinder Loyalität jeden Weg mitgehen. das funktioniert, glaube ich, nicht mehr so. Du musst versuchen, die Leute da abzuholen, wo sie stehen, und auch in der Gedankenwelt ihnen ein Angebot zu machen, zu sagen, hey, guck mal, ich glaube, wenn wir die Zusammenarbeit verändern, die wir bisher hatten, kriegen wir eine neue Form von Wertschätzung und Wertschöpfung hin. Das macht mehr Spaß, hier zu arbeiten, um es mal banaler auszudrücken. Und am Ende kommt auch noch mehr raus.
Klingt für mich absolut nachvollziehbar. Wir sprechen jetzt gerade sehr viel darüber, dass Agilität einen Wert hat für das Unternehmen, klar, für die Menschen, die in dem Unternehmen arbeiten. Glaubst du, dass es für Kunden ein Vorteil ist, wenn sie wissen, das Unternehmen, von dem ich ein Produkt beziehe, ob es jetzt B2B oder B2C ist, ist ja egal. Also wenn ich mitkriege als Kunde, dieses Unternehmen beschäftigt sich mit Agilität, oder ist es den Kunden egal?
Also ich glaube, Agilität hat keinen Selbstzweck, und das auf die Webseite zu schreiben, wird keinem Kunden wirklich weiterhelfen. Ich habe ja vorhin davon gesprochen, dass ich gerade versuche, wieder einen Internetanschluss zu bekommen. Ich merke das als Kunde, dass mein Wunsch nach einer bestimmten Dienstleistung Ende zu Ende einfach ordentlich bearbeitet wird. Ich habe vorhin von Energieversorgern gesprochen. Manche von euren Kunden sind ja Großkunden bei Energieversorgern und kennen vielleicht halt tatsächlich die Herausforderung, den aktuellen Verbrauch sauber einlesen zu können. Also ab einer bestimmten Kilowattstunde ist es nicht mehr so, dass du einen Zähler im Keller hast, so wie wir als Privatkunden, sondern du hast dann irgendwie 6 verschiedene Zählpunkte auf 3 Standorte aufgeteilt. Und so ganz banale Fragen wie, wie viel Strom haben wir im letzten Jahr verbraucht, sind plötzlich kompliziert. Aber fairerweise, wenn du einen hohen Maße Kilowattstunden von einem Versorger kaufst, finde ich das total legitim, dass du entweder als Controller oder als Entscheider gerne wissen möchtest, wie hoch die Stromrechnung im nächsten Monat ist und wie sie sich die nächsten 6 Monate entwickelt. Also ein B2C-Beispiel und ein B2B-Beispiel, wo ich sage, an sowas merkst du es, dass plötzlich die Rechnung pünktlich kommt und richtig ist, dass der Forecast plötzlich funktioniert, dass du deine Dienstleistung ordentlich abkaufen kannst. An solchen Punkten merkt man das.
Du hattest vorhin einmal gesagt, Agilität funktioniert dann im Unternehmen, wenn es von ganz oben auch gelebt wird. Also wenn das eine Maxime ist in der Leitkultur des Unternehmens. Ich stelle jetzt mal einen Vergleich an. Thema Personalentwicklung ist auch so ein Thema. Wenn die Führungsebene das möchte, dann wird das durch HR-Abteilung umgesetzt. Heißt aber noch lange nicht, dass die Mitarbeitenden das gut finden. Sprich, da hat man immer wirklich dicke Bretter auch zu bohren, um das dann wirklich bei den einzelnen Mitarbeitenden auch umsetzen zu können. Erlebst du das bei euren Beratungsprozessen in den Unternehmen auch, dass das von den Geschäftsführern gewollt ist, und wenn ihr dann aber die Ebenen runterbrecht und wirklich bei den einzelnen Mitarbeitenden landet, dass ihr da auf Widerstände stoßt?
Hoffentlich habe ich das nicht gesagt, dass das dann funktioniert und sowas, wenn die oberste Heeresleitung halt tatsächlich involviert ist. In meiner Wahrnehmung ist es eher ein Sandwich-Prozess. Also es muss von oben und von unten kommen. Und wenn wir uns die einzelnen Protagonisten mal anschauen, dann ist es so, dass ich ganz oben jemanden habe, dem das sehr nahe geht, wenn der Output sich erhöht. Also wenn ich mit einem Unternehmenslenker mich unterhalte und der stellt nicht mehr 100 Einheiten her, sondern am nächsten Monat sind es 110 Einheiten, das ist kein schwerer Pitch. Das ist für dich sehr nachvollziehbar. Wenn ich über den Punkt Freude spreche, den finden Menschen oft abstrakt. Wenn die jetzt aber sagen, wie, die sollen mehr Spaß bei der Arbeit haben und dann auch noch irgendwie mehr raus, das finden vielleicht manche suspekt, aber auch für die meisten Unternehmenslenker halt tatsächlich auch nachvollziehbar, dass ich eigentlich möchte, dass wenn die Mitarbeiter durch das Unternehmens, aufs Unternehmensgelände kommen, hat er sich immer noch engagiert sind. Man kennt ja ganz viele Situationen, wo Kollegen und Kollegen plötzlich das Hirn abschalten und sowas. In dem Moment, in dem sie durchs Bürogebäude kommen oder halt tatsächlich aufs Werksgelände, wo du dich fragst, Also privat kriegst du irgendwie 2 Taubenzuchtvereine und einen Sportverein organisiert, bist Kassenwart und kriegst es irgendwie hin, Reisen mit 30 Freunden zu organisieren, und bei der Arbeit musste ich dir gerade zum dritten Mal erklären, wie die Reisekosten funktionieren, und da fühlt man sich manchmal so ein bisschen veräppelt. Also Freude, finde ich, ist schwer, also die Erhöhung von Output ist relativ einfach, die Erhöhung von Freude als Mittel halt tatsächlich, um andere Dinge zu erinnern, ist eher herausfordernd. Und der dritte Aspekt halt tatsächlich die Reduktion von Arbeitszeiten beziehungsweise von Durchlaufszeiten. Das wiederum ist auch wieder sehr transparent für die Geschäftsleitung, Geschäftsführung zu machen oder Unternehmer dahinter. Für die Mitarbeiter ebenfalls halt tatsächlich, die haben beide etwas zu gewinnen, was sehr transparent und nachvollziehbar ist. Für die Menschen in der Mitte, die müssen schon sehr unternehmerisch denken und sehr verantwortungsbewusst sein und zu sagen, hey, guck mal, ist vielleicht kurzfristig jetzt nicht unbedingt das Wichtigste, was ich auf dem Tableau habe. Da gibt es am Anfang ehrlicherweise auch keinen Topf für Blumen und was. Also es klingt jetzt alles total positiv, was ich sage, aber Veränderung tut auch weh. Also kostet Zeit, kostet Energie. Und als Abteilungsleiter und Bereichsleiter muss ich, glaube ich, schon ein besonderes Maß an Größe mitbringen, um zu sagen, kann sein, dass es kurzfristig jetzt erstmal wehtut. Ich vielleicht auch im Excel-Sheet nicht alle Zahlen erfülle, die mein Geschäftsführer hat. Aber ich bin der festen Überzeugung, dass ich hier mittel- bis langfristig Mehrwert für meine Organisation leiste. Und deswegen gehe ich in die Verantwortung.
Du sprichst es gerade schon an. Wir haben sehr viel über Chancen und positive Aspekte gesprochen. Wenn du vielleicht die ein, zwei besonderen Herausforderungen benennen müsstest, die das Thema Agilität mit sich bringt, also wo könnte es wirklich schwierig für ein Unternehmen werden?
Ich glaube, Unternehmen sind ja eine Summe von Personen. Und jeder kennt das aus dem privaten Kontext. Veränderung kostet Energie. Und besonders schwierig wird es, wenn man mittendrin im Veränderungsprozess plötzlich das Energielevel absinkt und keine Lust mehr drauf hat. Das bedeutet halt tatsächlich, dran zu bleiben, ist somit die größte Herausforderung, weil das kriege ich eigentlich auch ganz schwer wieder eingefangen. Wenn ich heute mit Unternehmen mich unterhalte oder mit Mitarbeitern in der Fläche mich unterhalte und die erzählen mir, naja, damals dieses Black Belt Gedöns und Total Quality Management, das hört sich ja fast an wie ein Trauma. Also sie haben immer noch nicht verarbeitet, dass es damals nicht geklappt hat und dass dann irgendwelche Schulungen gekommen sind und dann kam irgendjemand, der Japanisch gesprochen hat, gefühlt hat, tatsächlich auch noch auf die zu und dann sollten die irgendwelche Excel-Sheets, die sie davor nicht kannten und der Arbeitsplatz wurde umgestellt hat. Durchhaltevermögen, also auch zu sagen, so okay, mir ist bewusst, dass es ein Veränderungsprozess ist, der wird mittel- und langfristig zu einem Mehrwert für die Organisation auf allen Ebenen führen, aber ich ziehe das jetzt durch. Also häufig sind unsere Ansprechpartner eher eine jüngere Generation, also jetzt sage ich es mal ganz platt, im Mittelstand ist es häufig die Erbengeneration, die in dem Betrieb hat tatsächlich der Großeltern, Urgroßeltern, Ururgroßelternunternehmen. Die haben dann das Bedürfnis, halt tatsächlich das, was sie vielleicht aus ihrem anderen Betrieben kannten, auch umzusetzen. Und wenn du dann halt tatsächlich zwei, dreimal doofes Feedback bekommst von vielleicht auch langjährigen Mitarbeitern von Meier, der gefühlt dein Vater schon länger kennt als du, also nachweislich schon länger kennt, weil der 40 Jahre im Betrieb ist und du bist 35, da hat tatsächlich Durchhaltevermögen an den Tag zu legen. Also das wäre Punkt Nummer eins, Durchhaltevermögen im Veränderungsprozess selbst. Und Punkt Nummer zwei ist, Veränderung heißt, dass sich Dinge verändern. Und das gilt auch für die Belegschaft. Das heißt, was wir oft merken ist, dass die Mitarbeiterfluktuation ebenfalls hat tatsächlich passiert. Und das ist eine Realität, da muss man sich stellen. Es ist bei weitem nicht in dem Maße, wie man davor immer denkt. Denn wenn man das sauber orchestriert und den Leuten Stück für Stück passende Angebote schafft, dann werden die irgendwann den Punkt erreichen, wo sie es auch annehmen können. Aber auch das muss einem bewusst sein. Eine Veränderung heißt auch, dass es vielleicht Mitarbeiter gibt, die das nicht mittragen können oder wollen.
Vielleicht noch eine abschließende Frage. Ich weiß gar nicht, ob man sie pauschal beantworten kann. Du sprichst sehr viel davon, wir müssen dranbleiben. Kann ich nachvollziehen. Hm. Kann man so einen Durchschnittswert benennen, wie lang so ein Agilitätsprozess denn dauert oder wie viel Zeit sollte man sich mindestens geben, damit so ein bisschen Veränderung überhaupt passieren kann?
Jetzt könnte ich natürlich die klassische Beratungsantwort geben, kommt drauf an, aber ich verzichte mal drauf.
Wäre super.
um Schemata an die Hand zu geben. Wir haben vorhin davon gesprochen, dass es agile Reife gerade gibt in unserer Wahrnehmung. Das hängt im Wesentlichen davon an, welches Ziel möchte ich denn erreichen. Wenn wir davon ausgehen, dass es ein agiler Reifegrad 4 ist zum Beispiel, also einen relativ niedrigen Reifegrad, ich möchte in einzelnen Teams wertschöpfender zusammenarbeiten. Ich möchte schneller, ich möchte besser, ich möchte freudvoller auf Teamebene zusammenarbeiten. Dann sieht man nach 6 bis 9 Monaten Wirkung. Wenn es der agile Reifegrad 3 wäre, also ein höherer Reifegrad, dass ich sage, ich möchte im Gesamtbereich, also zwischen verschiedenen Projektteams, zwischen Abteilungen, zwischen Gruppen zusammenarbeiten, dann ist es eher ein Jahr, bis es Wirkung entfaltet. Die nächste Ebene, agile Reifegrad 2, wäre, dass man überlegt, in der Gesamtorganisation auch Führung und Management anders zu leben. Das bedeutet, dass ich tatsächlich mir das Organigramm anschaue und überlege, hey, ist der Schnitt im Jahr 2023 immer noch so sinnvoll? Also Funktionsabteilung, das Konzept kommt aus der Industrieökonomik, ist über 100 Jahre alt. Das hat damals bestimmt auch total viel Sinn gemacht, aber weiß ich nicht. Und was macht es denn in deiner Branche, in dem Kontext heutzutage noch Sinn, dass wir Funktionsabteilung, also Marketing, Vertrieb, Personal haben oder müssten wir uns eigentlich anders aufstellen? Das wäre Ebene Nummer 2 und Ebene Nummer 1 wäre halt, da kommen wir zu diesem Absoluten, das gängigerweise das Bild von den Leuten ist, die Sneaker- und Post-its-Fraktion, wo alles total agil ist, wo ein Praktikant gefühlt gestern einen Vorschlag machen kann und der wird morgen umgesetzt, also geprüft vom CEO, vom Geschäftsführer und morgen wird er umgesetzt. Alle Menschen sind gleich Honig und Honig und Milch fließt und das wäre dann halt tatsächlich der Reifegrad 1, der sehr selten in der Realität wirklich notwendig ist und auf der anderen Seite gelebt wird. Beim Reifegrad 3 und 2, die aufgepaust haben, habe ich nichts mehr zum Zeitdatum gesagt, weil das ein großer Schritt ist. Also wenn ich anfange, halt tatsächlich die Aufbauorganisation auszurichten, dann hängt es wieder im Wesentlichen von dem Wunsch und der Wirklichkeit von der Organisation ab. Aber da sprechen wir ein Jahr plus, eineinhalb, zwei Jahre.
Wenn du jetzt so die Unternehmenslandschaft im Oberbergischen dir anschaust, wo stehen die Unternehmen? Mal ganz provokativ gefragt.
Ja, ich verstehe die provokative Frage, aber wahrscheinlich wird es mir echt schwer, von über 30.000 bis 50.000 Unternehmen irgendwas pauschal zu sagen. Könnte ich so in der Form nicht. Aber was ich wahrnehme, ich habe im Bergischen, nicht im Oberbergischen, aber ich habe im Bergischen studiert und lebe jetzt im Oberbergischen. Was ich wahrnehme ist, es gibt hier verdammt viele Unternehmen, die mehrfach in den letzten 100 Jahren bewiesen haben, dass sie sich hinbekommen, sich von der Produktseite neu auszurichten, was definitiv ein Anteil ist. Also in der Stadt, in der ich studiert habe, im Wuppertal, gab es Vorwerk. Ich finde es unglaublich beeindruckend, wie oft die sich neu erfunden haben und dass die heute weltweit unglaublich erfolgreiche Player sind. Wir könnten es noch weiterführen über Karl Deutsch. Also es gibt unglaublich viele Unternehmen, halt tatsächlich, die in den letzten 100 Jahren bewiesen haben, dass sie Innovation und Wandel und Veränderung zumindest im Produktportfolio ganz wunderbar umgesetzt haben.
Also ich hätte dich jetzt noch nach einem Schlussstatement gefragt, aber das kann man nicht toppen. Also im Prinzip hast du es gesagt, die bergischen Unternehmen haben schon mehrfach bewiesen, dass sie sich neu erfinden können. Ich glaube, es gibt ganz viele Herausforderungen gerade, aber wir sind dann gemeinsam frohen Mutes, dass die Unternehmen das hier vor Ort auch schaffen. Vielen Dank, dass du bei uns warst. Wenn ich die Nicole angucke, wir hätten, glaube ich, noch ganz, ganz viele Fragen an dich, weil das ist ein super spannendes Thema. Vielen Dank für deine Zeit. Und ja, für alle, die uns zugehört haben, wie immer, man kann den Podcast finden auf der Seite der Wirtschaftsförderung unter wf-obk.de, bald auf Spotify und überall da, wo es gute Podcasts gibt. Bis dann, tschüss.
Vielen lieben Dank.
Tschüss.
Das war der Podcast der Wirtschaftsförderung Oberberg.